Willkommen bei Best Life NLP, dem Podcast, der dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Erfüllung begleitet. Gemeinsam mit dem NLP-Experten Ronny Rode erkunden wir, wie du durch effektive Kommunikation und starke Beziehungen dein volles Potenzial entfalten kannst. Jede Episode bietet dir neue Einsichten und praktische Tipps, die du sofort umsetzen kannst. Starte jetzt mit uns in ein besseres Leben. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist Best Life NLP mit dem heutigen Thema Redeangst loswerden. Und ich habe im Vorgespräch den lieben Ronny Rode gefragt, das hast du ja hoffentlich nicht. Und er hat gesagt, lass uns da mal drüber sprechen. Ich bin super gespannt, sage recht herzlich willkommen, Ronny Rode.
Hallo in die Runde und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Lieber Ronny, das musst du direkt mal aufklären. Ich habe jetzt als Podcast-Star bei dir direkt gedacht, Redeangst, das kenne ich natürlich nicht. Da hast du aber gesagt, lass uns da mal im Podcast drüber reden. Erzähl mal ganz kurz.
Oh ja, das war tatsächlich mal ein Riesenthema bei mir. Früher nicht nur Respekt vor Gruppen gehabt, in denen ich mich bewegt habe, sondern auch wirklich Angst gehabt, davor zu sprechen, wenn ich dran war an der Stelle. Ich glaube, das kennen ja viele, wenn du so im Meeting aufgerufen wirst, jetzt kommst du, Ronny, jetzt kommst du, Paul, jetzt kommst du, Nils, dass du dann auf einmal performen musst. Und da war schon sowas wie eine Redeangst früher da. Können sich viele, die heute meine Seminare besuchen, nicht mehr vorstellen, aber war wirklich mal so.
Ja, also das Schöne ist ja, unser Thema heißt ja Redeangst loswerden und Beweisstück A, dass es scheinbar funktioniert, bist du dann ja jetzt, ne, wenn du sagst, du kanntest das oder hattest das eventuell und jetzt sitzt du hier oder stehst hier im Podcast. Das heißt ja, es ist auf jeden Fall möglich, diese Redeangst loszuwerden. Reden wir mal über die Grundlagen erstmal. Redeangst. Was ist das? Was passiert da im Kopf, im Körper, wenn jemand unter dieser Redeangst leidet?
Also Redeangst aktiviert auf jeden Fall mal so ein Flucht- oder so ein Angstmodus in dir drin, obwohl überhaupt gar keine Gefahr besteht. Da fängst du an zu schwitzen auf einmal. Dann hat man Angstszenarien, also wirklich Horrorszenarien, was jetzt in dem nächsten Vortrag von dir zum Beispiel alles passieren wird. Und das löst natürlich auch wieder kein besseres Gefühl in dir aus. Und dann ist manchmal so, dass die Leute wirklich entweder komplett verstummen, so wirklich verstarren, ja, oder halt irgendwie ins Reden kommen. Ich erinnere mich tatsächlich an meine Flugprüfung. Ich habe ja so einen Privatpilotenschein mal irgendwann gemacht und da war so ein bisschen die Angst vor der Prüfung. Ist auch was ganz Ähnliches, ne? Und ich bin dann in so einen Redefluss reingefallen. Wer hätte es gedacht, ja? So ein Redefluss und hat der Prüfer dann aber auch schon gemerkt, oh Gottes Willen, jetzt redet er so viel, der ist wahrscheinlich hat ein bisschen Respekt, ein bisschen Angst. Jetzt nehme ich den mal nicht so hart ran. Hat funktioniert. Also kann auch was Gutes haben.
Also Redeangst bedeutet nicht, man verstummt, man versteinert, sondern es kann auch irgendwie ins Gegenteil überschlagen. Hektisch, viel, laut, das habe ich richtig erkannt, ja?
Genau, man kann in alle Richtungen weggehen, ne? Also die Reaktion auf deine innere Redeangst ist bei den Leuten unterschiedlich. Manche kriegen gar nichts mehr raus, verstarren, verharren und manche fallen dann einfach in so eine Dynamik rein. Ich glaube, bei mir wäre es eher früher die Dynamik gewesen. Ich wäre irgendwo hingegangen, ne? Die Leute hätten es vielleicht dann auch noch ganz lustig gefunden.
Es gab mal einen deutschen Comedian, ich weiß gar nicht, es kann Dieter Nuhr gewesen sein, ich weiß gar nicht. Der hat mal dieses Beispiel gebracht, dass Leute gefragt wurden, wovor sie am meisten Angst haben. Und Platz 1 war, vor Menschen zu reden und Platz 2 war die Angst vor dem Tod. Und er meinte dann, dass die Leute also mehr Angst davor haben, auf dem Begräbnis zu sprechen, als selbst im Sarg zu liegen sozusagen. Hat er damals als Sketch gebracht oder als Gag. Das heißt, meine Frage, wie verbreitet ist das Ganze, beantwortet das schon ganz gut, nehme ich an.
Absolut, absolut. Die Redeangst ist aus meiner Sicht auch mit die größte Angst. Wenn du, sag ich mal, 100 Leute befragst, ist es die, oh, um Gottes Willen, vor einer Gruppe reden, vor Menschen reden. Weil du in dem Moment, wo du rausgehst, in dem Moment, wo du redest, setzt du dich ja der Reaktion auch aus, der möglichen. Da kommt ein Feedback und das ist das, was viele Menschen nicht mögen, dass dann, oh, der Ronny, der redet zu schnell, der redet zu laut, der redet zu langsam, das muss ein ganz schöner Punkt, Punkt, Punkt sein und so weiter und so fort. Und wenn du natürlich damit nicht klarkommst, also es hat wieder was mit deinem Selbstwert auch zu tun, ne? Also das Äußere hat auch wieder was mit dem Selbstwert im Innen zu tun und dann hast du da Respekt vor, ne? Also hat auch was mit dir zu tun. Würde ich zu 100% zustimmen.
Was ist denn die Ursache davon? Kann man das herausfinden? Gibt es da eine allgemeine Aussage und kann ich das bei mir persönlich herausfinden, woran das liegen könnte?
Naja, aus meiner Erfahrung, auch aus dem Coaching und aus dem NLP raus, sind es oftmals zwei Sachen. Einmal Erfahrungen in der Vergangenheit, wo du es schon mal erlebt hast, nicht so gut bewertet worden bist, schränken dich im Heute ein. Ne? Hast du vielleicht mal eine Präsentation damals versaut, nicht so richtig toll gemacht, hast ein negatives Feedback drauf bekommen von anderen Leuten und das schränkt dich im Heute ein. Das kann so ein Thema sein. Also eine Erfahrung aus der Vergangenheit. Und das zweite Thema ist, wenn du Angst davor hast, sag ich mal, zu reden von der Gruppe. Es kann auch sein, dass du ein Leben führst, was dauerhaft in der Komfortzone liegt. Was ist ein Leben, was dauerhaft in der Komfortzone liegt, wenn du immer, sag ich mal, so, sagen wir mal, sehr, sehr kleine Brötchen backst? Und was meine ich damit, wenn du zum Beispiel, anstatt jetzt mal nach draußen zu gehen, dich was zu trauen, sagst, ah, nee, Martin, da würde ich jetzt erstmal gerne mal abwarten. So, und wenn du so ein Leben führst, wo du die ganze Zeit so auf im Kontrollmodus, im Sicherheitsmodus fährst und nicht die Seite des, jetzt wird's mal spannend, jetzt kommt mal Neugier, jetzt gehe ich mal out of the comfort zone raus. Wenn du die nicht weiterentwickelst, dann ist das so eine Art Lebensphilosophie von dir schon geworden. Und auch dann hast du Angst vor etwas Neuem, wie zum Beispiel in der Präsentation oder vor Menschen reden. Das sind so die zwei Sachen. Also Vergangenheitsthema, was dich im Heute einschränkt, oder grundsätzlich deine Lebenseinstellung, die sehr auf Kontrolle und Sicherheit beruht.
Was ich so ein bisschen raushöre, dass das Unterbewusstsein da ja auch eine Rolle spielt, weil das ist ja keine aktive Entscheidung erstmal. Ne? Also wenn ich glaube, wenn jetzt jeder, der hier zuhört, daran denkt oder sich das vorstellen würde, morgen muss ich eine Rede halten vor 60 Leuten. Ein Gedicht aufsagen, was auch immer. So, dann geht's schon los. Oder wird man hibbelig und die Hände werden nass und das Bein fängt an zu wippen und keine Ahnung. Da passiert ja unterbewusst irgendwas. Ich denke ja dann nicht darüber nach, was du gerade gesagt hast. Oh, in der dritten Klasse, da war aber mal dieser eine Vorfall, der hat bei mir dazu geführt, dass ich es nicht kann und deswegen bin ich jetzt heute nervös. Welche Rolle spielt das Unterbewusstsein?
Naja, 100%. Also dein Unterbewusstsein ist wie so ein Sicherheitswächter, wie so ein Pförtner, der immer Alarm schlägt die ganze Zeit, obwohl eigentlich gar nichts los ist. Der könnte eigentlich noch ein bisschen vorsichtiger sein. Also ist schon ein bisschen so vorne dran. Und das hat natürlich auch einen Grund, warum das so ist. Der Grund ist, dass du natürlich all die Erlebnisse und Erfahrungen, die du irgendwo mal abgespeichert hast und wusst, dass die natürlich total mit dir verbunden sind. Ja. Und die ganzen früheren Ereignisse. Und wenn da einmal was passiert ist, was du nicht als positiv abgespeichert hast, dann läuft das die ganze Zeit im Unbewussten mit. Und dann, wenn du in so eine Situation kommst, kommt dir das Unbewusste zuerst nach oben und du funktionierst automatisch und es ruft diese ganzen kleinen Ängste und die ganzen Dinge ab.
Pass auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Die nächste Frage, die beantworte ich mal selber, weil das soll ja hier kein Frontalunterricht sein. Das ist ja quasi Lernen am Objekt. Und jetzt kommt Transferwissen von mir, was ich von dir gelernt habe. Und zwar wollte ich jetzt eigentlich fragen, was ist denn die Lösung? Welche NLP-Technik gibt es denn da? Und jetzt kommt's, pass auf, Transferwissen. Ich sage als erstes mal ankern.
Ja.
Ich würde mir einen Anker setzen, ne, irgendwo auf die Handfläche und würde sagen, wenn diese Angst aufkommt, bumm, drücke ich da drauf, zack, und ich fühle mich wieder gestärkt.
Ja, da würde ich sagen, richtig.
Ist nicht schlecht, ne?
Der Anker als richtige Ressource zur richtigen Zeit, jawohl.
Ja. Sagst du nochmal in deinen Worten bitte, damit wir es auch nochmal sauber haben.
Das war schon ziemlich nah dran, ne? Also wenn du stehst vor einer Situation, wo du eine Ressource benötigst, wie zum Beispiel Mut. Ich brauche Mut für eine Rede, bei anderen ist es vielleicht die Entspannung, die Sicherheit, was auch immer. Und wenn du diese Ressource nicht abrufen kannst jetzt gerade, hast du die Möglichkeit, an deinem Körper, zum Beispiel am Finger oder auf den Fingerkuppen oben irgendwo, dir diesen Ressourcenanker zu installieren, drauf zu drücken. Du gehst automatisch in dieses Gefühl rein, weil es diesen Anker wieder abruft. Und du gehst mit Mut und Sicherheit und Entspannung in die Präsentation rein. Also würde ich sagen, 100 Punkte für dich an der Stelle.
Ich habe noch einen auf Lager.
Ah, jetzt bin ich gespannt.
Reframing? Würde das hier funktionieren? Ne? Jetzt muss ich überlegen. Jetzt, guck mal, jetzt habe ich mich schon in den Nesseln gesetzt. Wobei, also es halt einfach in einem anderen Betrachtungswinkel zu sehen. Ne? Also ich würde mir dann sagen, okay, da sitzen 60 Leute, die auch alle nicht das wollen, was ich jetzt tun muss. Und schon mal Respekt davor haben, dass ich überhaupt aufstehe und nicht umfalle. Das ist ja schon mal das, wovor alle Respekt haben. Ich setze das also in einen neuen Betrachtungswinkel und sage dann, ich habe mich einigermaßen gut vorbereitet, es kann im Grunde nicht viel schief gehen, was soll im schlimmsten Fall schief gehen und so weiter und so weiter. Ja, war nicht ganz rund. Besser sagen.
Würde ich auch wieder unterstützen. Meistens liegt ja der Redeangst, der vermeintlichen Redeangst, ein bestimmter Glaubenssatz zugrunde. Ne? Ich kann nicht präsentieren, wenn ich das mache, werde ich versagen oder so weiter. Ne? Irgendwelche Glaubenssätze, die da drin sind. Und natürlich, wenn du die identifiziert hast, und da kommen wir schon zu diesen Lösungen jetzt auch, das erste Mal ist auch mal so ein Bewusstsein hinzubekommen. Warum, Michaela, warum, Klaus, Glaubst du denn, hast du denn eine Redeangst? In welchen Situationen? Also wirklich mal zu erforschen, wo kommt das her? Und dann merken die oftmals, ah, da gab es mal so einen Moment damals. Vor 3 Jahren, weiß ich noch, da musste ich beim Nils präsentieren und der Nils war irgendwie, der hat mir gar kein Feedback gegeben, hat nicht mal gelacht, saß auf der anderen Seite und es hat ganz schlechte Gefühle mit mir ausgelöst und irgendwie am Ende habe ich auch kein Feedback bekommen und das habe ich als schlecht abgespeichert. So, ne? Also du merkst, jetzt wird man sich erstmal bewusst, wo das herkommt und jetzt können wir hergehen und sagen, okay, was hast du denn daraus gelernt damals? Na, ich habe gelernt, dass ich mich noch besser vorbereite. Ah, cool, Reframing. Das heißt, wenn du das nächste Mal eine Präsentation machst, wirst du dich noch besser vorbereiten? Ja, stimmt. Und schon gehen die Leute in ein anderes Gefühl rein. Also deswegen Reframing kann an der Stelle auch helfen.
Ich kann dann eine kleine
Zweiter Punkt für dich.
Ja. Zweiter Punkt. Ich werfe zu dem Thema mal eine kurze Anekdote ein, weil die jüngst passiert ist. Vor 3 Tagen ist sie exakt so passiert. Ich war auf dem Geburtstag und da hat eine Person, eine mir nahestehende Person, tatsächlich eine Rede gehalten und war Redeangst noch und nöcher und so weiter, ne? Und hat angefangen, die Rede zu halten. Und dann ist eine der Personen, der Protagonisten sozusagen dieser Veranstaltung, aufgestanden und rausgegangen während der Rede. So, und man hat richtig gemerkt, dass die Person, die die Rede vorgetragen hat, dass, oh Gott, Rede war beendet, hat gut funktioniert, sagt zu mir, wieso ist denn der und der rausgegangen, was ist denn da und war das so schlecht und keine Ahnung. Und im Nachgang kam raus, dass die Person, die rausgegangen ist, so berührt war davon, dass sie es im Grunde gar nicht aushalten konnte und gesagt hat, ich muss hier raus, sonst heule ich hier Rotz und Wasser. Aber wäre diese Aufklärung nicht passiert, was hätte das mit der Person gemacht, die diese Rede vorgetragen hat? Ne? Wahrscheinlich über Jahrzehnte hinweg weitere Redeangst. Die Leute verlassen den Raum, wenn ich gehe. Dabei war es, keine Ahnung, vielleicht muss eine Person nur aufs Klo oder muss heulen oder was auch immer. Ne? Das ist, ich glaube, Spotlight-Effekt nennt man das. Ne? Wenn man denkt, alles dreht sich nur um einen selbst und alle machen nur, weil ich irgendwas gemacht habe. Ja, aber das ganz kurz als Einschub in das Thema Reframing. Gibt es denn noch weitere kleine, schnuckelige Techniken, die ich anwenden kann?
Naja, manche sind ja, wenn sie reden müssen, sind sie ja von der Stimme her sehr, sehr schnell oder sie sind mit der Atmung auch richtig weit oben. Ein bisschen so nach dem Motto. Und da hilft natürlich am Anfang auch, dass du dich erstmal über die Atmung auch runterregulierst. Ne? Mal schön durchatmen und mit der Ausatmung kommst du langsam runter, kommst wieder in so einen Modus rein, wo du präsentationsfähig bist. Ne? Hast auf einmal die Klarheit wieder. Ja, sowas kannst du machen. Ich zum Beispiel, wenn du doch mal was hören möchtest, was ich hier privat auch anwende, ist, dass ich mich auch mental einfach darauf einstimme, dass das richtig geil wird, was jetzt gleich kommt. Ja, selbst wenn es mal nicht so läuft, ich habe schon Situationen gehabt, da bin ich in Seminare reingeworfen worden, da war ich zufällig bei einer Firma, ich sagte den Namen jetzt nicht, aber ich sagte, Ronny, wenn du eh gerade da bist, ich war im Büro, nur zu Besuch, habe eine Führungskraft besucht, dann kannst du eh gleich ins Seminar kurz mit reinkommen, es sind nur 30, 40 Leute, die da im Raum drin sind und da bin ich halt rein, komplett unvorbereitet und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich rein und jetzt wird es richtig lustig. So. Und dann hast du natürlich durch diesen inneren Glaubenssatz, jetzt wird es richtig lustig, habe ich natürlich eine deutlich bessere Gefühlslage, wenn ich den Raum dort betrete, als zu sagen, ach du Scheiße, Carsten, jetzt muss ich hier rein, 40 Leute und mache ein Angstszenario auf. Dann werden die Leute das auch über meine Gefühlslage spüren, dass es mir damit nicht so gut geht.
Das sind ja jetzt Methoden, die du genannt hast, die kurzfristig helfen, die natürlich Gold wert sind. Ne? So ein bisschen das Aspirin der Redeangst sozusagen. Ja? Also schnell rein und das funktioniert im Idealfall sofort. Gibt es denn, also ich stelle mir jetzt vor bei dir, dass du vielleicht das erste Jahr oder die ersten 2 Jahre deine Anker gedrückt hast. Ist das jetzt noch so oder sagst du, es gibt auch einen langfristigen Weg, um es halt wirklich komplett loszuwerden, um es auch nicht mehr unterdrücken zu müssen oder verarbeiten zu müssen, sondern dass es einfach weg ist?
Wenn du es einfach sagen willst, alles, was du dauerhaft übst, wird besser. Das ist meine Erfahrung. Und genauso ist es beim Thema Reden. Das heißt, irgendwann bist du 300, 400, 500.000 Mal in irgendwelchen Reden drin gewesen. Und dass du dich danach leichter tust, fühlst oder auch das, was du sagst, dort rüberbringst, finde ich ganz, ganz normal. Und das ist eigentlich auch schon das Geheimnis. Und mit den vielen Erfahrungen, die du machst, kriegst du Feedback. Und wenn du etwas übst, wirst du jetzt nicht dauerhaft schlechter. Habe ich nicht oft erlebt, sondern wirst eher dauerhaft besser. Kriegst ein anderes Feedback, dann steigert das dein Selbstbewusstsein, dein Selbstwert. Nicht nur von dem, was von außen kommt, sondern natürlich auch, weil du selbst merkst, du wirkst besser. Aber du musst halt durch. Du musst halt anfangen. Und das ist das, was die meisten Leute nicht machen. Die meisten Leute machen es einmal und sagen, ich habe mich lange vorbereitet, ich habe jetzt 4 Minuten probiert und es hat nicht funktioniert. Und da würde ich sagen, mehr üben. Ja? Also das heißt, langfristig kannst du das natürlich deutlich steigern. fängt alles an wieder mit Bewusstsein. In welchen Situationen habe ich Angst? Was ist es genau? Ist es die Angst vor den anderen Menschen? Ist es die Angst, selbst zu versagen? Ist es die Angst, dass ich nicht gut genug bin? Also, dass man da mal auf die Suche geht. Dann das Ganze umprogrammieren, machen wir zufälligerweise im NLP. Und nachdem du das Thema dann natürlich umprogrammiert hast, immer wieder zu üben. Dauerhaft formt es deine Persönlichkeit, umso öfter du sprichst. Und dann sind das alles keine Themen mehr. Das ist so die langfristige Perspektive. Und dann kommt natürlich, jetzt will ich noch eine Sache zum Abschluss sagen, dann kommt natürlich irgendwann bei vielen Menschen auch noch Spaß dazu, wenn man sich mit anderen Menschen unterhält. Und dann kommen wir an so einen Punkt, das sehe ich auch bei vielen, wenn ich so Trainer, Trainerinnen ausbilde, auch Coaches, die öfter mit anderen sprechen und interagieren und die anderen in gute Gefühle bringen, dass die dann einfach merken, so wie ich in Gruppen, wo ich mich wohlfühle, meine normale Persönlichkeit zeige, so wie ich so drauf bin, wenn ich das auch in meinem Business mache und mich nicht verstelle dem Kontext, sondern einfach so bin, wie ich bin, das funktioniert am geilsten. Das ist so eine Kernessenz oftmals von Leuten, die so nach dem NLP-Practitioner 2-3 Jahre später merken, ah krass, ich mache einfach viel mehr das, was ich will und die Leute finden es sogar ganz gut. Und die, die es nicht gut finden, ist mir eigentlich egal, was sie darüber denken.
Es gibt in Großstädten, ne, vielleicht sogar auch in Berlin, gibt es die Toastmaster. Ich weiß nicht, ob der Begriff was sagt. Das ist ein Club, die sich treffen, um Reden zu halten. Also das ist so ein geschützter Raum, ne? Da treffen sich dann, keine Ahnung, 10, 15, 20, 30 Leute und da hält man einfach einen Vortrag. Also jeder kriegt dann Feedback, was kann ich besser machen, was war super und so weiter. Also ich glaube, wer das trainieren möchte, auch dann ist das ein schöner Ort, ne? um sowas zu machen.
Auf jeden Fall, ne? Also auf jeden Fall machen. Und wenn du es machst, überwindest du wieder vielleicht eine Komfortzone, die will ich dir gar nicht einreden, vielleicht hast du die gar nicht, sondern vielleicht machst du das einfach jetzt, meldest dich an, nachdem wir es gerade gesagt haben. Ja. Aber für viele Leute ist ja tatsächlich so eine Komfortzone, die sie überwinden, einfach machen, rein, neue Lernerfahrungen machen und dann wird das beim zweiten, dritten Mal noch besser.
Du hast gerade eben so ein bisschen von Visualisierung gesprochen, also stellst dir vor, dass das richtig gut, richtig, richtig lustig wird. Visualisierung und auch das und das Selbstbild so ein bisschen, ne? Inwiefern hilft das? Kannst du das nochmal genau spezifizieren, bitte?
Also wenn du dir den perfekten Vortrag als Beispiel visualisierst und da richtig reingehst, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Minuten, dir den richtig vorstellst, von innen, von außen, das innere Video, sage ich jetzt mal, das innere Bild, das innere Video richtig lebendig machst, dann hast du es hier schon angelegt. Dann fällt es dir draußen leichter. Es gibt so ein geiles Experiment von Skifahrern. Zwei Gruppen. Eine Skifahrergruppe übt 7 Tage im Kopf, den Hang runterzufahren. Die anderen machen gar nichts. Kannst die Uhr danach stellen, welche danach das erste Mal auf Skien, welche Gruppe besser fahren konnte. Na, ganz klar, die es im Kopf vorher schon eingeübt haben. Das heißt, alles, was du hier im Kopf anlegst, kannst du draußen dann auch leichter machen. Und so ist es beim Vortrag auch. Dringende Empfehlung.
Reden wir mal über Körpersprache und Stimme. Ich meine, die machen ja sehr, sehr viel aus in einem Vortrag, in einer Präsentation. Was sind da deine Ratschläge?
Ja, also meine Ratschläge, mein erster ist von dir zu lernen, weil ich kriege ganz oft Feedback auch auf dem Podcast und die sagen, wer ist dieser attraktive Mann mit der attraktiven Stimme? Da habe ich gesagt, ihr kennt ja nur die Stimme. Ja. Das kann Glück, besser zum werden. Glück. Also tatsächlich, Stimme macht Stimmung, Stimme ist Stimmung. Das heißt, mit dem Stimmspiel kann man natürlich viel bewirken und strahlt man auch was aus. Und wenn man jetzt die ganze Zeit so reden würde und immer das Gleiche machen würde mit der Stimme, dann würde es irgendwann auch langweilig werden. Oder man hat ein bisschen Stimmspiel mit drin. Und der Körper, wenn du dich groß machst, kann jeder mal zu Hause probieren. Jetzt gerade in dem Moment, wo du zuhörst, wenn du nicht im Auto sitzt, Achtung bitte, aber mal angenommen, du bist zu Hause. Mach dich mal ganz groß, richte dich mal auf und sag mal, mir geht's richtig schlecht. Okay, das geht nicht, ja. Du wirst es sehen, probier's mal aus. Und andersrum genauso, wenn du dich ganz, ganz klein machst, den Körper einrollst und sagst, mir geht's richtig gut, so gepresst, dann merkst du, nee, funktioniert nicht. Also, was will ich sagen? Deine äußerliche Körperhaltung beeinflusst dein inneres Erleben. Genauso andersrum, deine inneren Gedanken in die Richtung, in die du sie ausrichtest, beeinflusst dein äußeres Erleben. Also wenn du Präsentationen hältst, Körper raus, groß machen, Hände nach oben öffnen, sich zum Publikum zeigen, ja, wo du hinsprechen möchtest, nicht dich so verschließen. Und dann kann es sein, dass du dich immer sicherer fühlst. Und das ist ja das, was viele ganz gut finden, wenn sie präsentieren.
Absolut. Also ich glaube, was ich noch mit einwerfen würde, wenn ich dein Lob mal aufnehmen darf, ne, und was ich da weitergeben darf, ist, dass die Stimme halt auch ein Muskel ist, einfach der trainiert werden muss. So bei mir war das so, ich war ja mal früher beim Radio, ne, und wenn ich mir die Aufnahmen anhöre von früher, das ist eine Katastrophe. Also wirklich eine absolute Katastrophe. Und einfach indem man das ganz, ganz oft macht und seine Stimme kennenlernt und versteht, wie sie funktioniert, dann kann man damit halt auch arbeiten. Das ist wie ein Muskel, der trainiert wird. Und was viel ausmacht, ist ein Mikrofon. Also das unterschätzen viele, ne? Auch Mikrofonarbeit. Wenn man mit dem Mikrofon arbeitet, irgendwie, wenn man eine Rede hält, ein Mikrofon zu nutzen, wenn man das machen kann, wenn man das ein, zweimal trainiert hat, wie ich ein Mikrofon halte, wie die Entfernung sein muss, dann kann man aus sehr wenig sehr, sehr viel rausholen mit dem Mikrofon.
Na, spannend. Ja, das ist ja das, was viele Leute gerade im, viele vergleichen ja so den amerikanischen und den deutschen Raum, gucken sich so Sachen auf YouTube an oder auf den gängigen Kanälen, die es da so gibt, ne? Gucken mal, was machen so Menschen gut in Amerika und hier. Und wir können vieles von den Amerikanern lernen in Bezug auf Rhetorik und Gesprächsführung. Ja, wird jetzt manche ein bisschen abtören, aber ist halt so. Ja. Weil, was machen die Deutschen? Den Deutschen kommt, ist jetzt ein bisschen generalisiert. Natürlich, wer die Folge der Generalisierung, Tilgung und Verzerrung gehört hat. Aber die Deutschen, ganz einfach, da kommt Dr. Müller, sagt, hier sind die 400 Seiten PowerPoint. Jetzt bitte mal alle anschnallen. Und dann gehen die ersten Köpfe auf die Tische. Buh, weil keiner Bock hat, sich 400 Seiten PowerPoint reinzuziehen. Was macht der Amerikaner? Der macht viel Körpersprache. Da kommt ein Wedeln, da wird das Neue Testament verkündet. Und wie auch immer, da ist viel Körpersprache dabei. Und aber ist eine hohe Aufmerksamkeit da. Das heißt also, das, was die mit ihrem Körper machen und das, was die mit ihrer Stimme machen, da ist erstmal so viel Aufmerksamkeit, dass die Leute überhaupt erstmal zuhören. Während der deutsche Professor sein Plenum in der Universität bereits schon verloren hat nach 4 Sekunden. Und das ist halt so, das können wir lernen. Ja.
Ich habe auch noch einen kleinen Quick-Tipp, den ich noch rausgeben möchte. Den fand ich hochinteressant. Bin gespannt, was du dazu sagst. Und zwar habe ich mal von einem Theaterpsychologen, gibt es wahrscheinlich nur zwei auf der Welt, und einer davon hat ein paar Leuten während eines Vortrags, da war ich dabei, gesagt, dass man immer von links auftreten soll. Weil in Kinofilmen, in jedem Film, in jeder Serie, die Bösewichte immer von rechts kommen. Also das muss man sich mal, könnt ihr mal drauf achten, wenn ihr zuhört und heute Abend irgendwie einen Film euch anschaut. Die Bösewichte tauchen meistens von der rechten Seite des Bildschirms auf und die Personen, die eher nett sind, positiv sind, die kommen eher von links. Heißt, wenn ihr irgendwie so Tatort schaut und es kommt eine Figur von rechts, könnt ihr direkt sagen, das ist der Mörder, 100%. Also das ist wahrscheinlich auch unterbewusst, was dann da stattfindet, ne? Dass man unterbewusst das Gefühl hat, wenn jemand von der rechten Seite auf eine Bühne kommt, keine Ahnung, unangenehm. Und von links ist irgendwie, vielleicht auch von links nach rechts lesen, ich weiß es nicht genau, aber irgendeinen Grund hat es.
Ja, da werden die Neurowissenschaftler wahrscheinlich schon wieder irgendwas wissen. Irgendwas mit der Gehirnhälfte auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Müssen wir mal nachforschen.
Ja, du kannst es ja mal ausprobieren. Du kannst jetzt bei deinen nächsten Seminaren mal von rechts, mal von links kommen und dann wissen wir, wie die Leute reagieren.
Ich schaue es mir an, ja.
Lieber Ronny, kannst du uns irgendwie mal ein Beispiel außer dein eigenes nennen? Gibt's Personen, mit denen du zusammengearbeitet hast, die du kennst, die Redeangst erfolgreich überwunden haben?
Ich habe ja mal eine Zeit lang, da kannte ich auch schon NLP, habe meine ersten, war ich noch kein NLP-Trainer, habe so meinen Coach und Master und Practitioner und habe damals tatsächlich so digitale Gastronomieberatung auch gemacht. Ja, da habe ich immer wieder Leute gehabt, die sagen, Ronny, irgendwie will ich über Instagram und Facebook Kunden gewinnen, aber ich traue mich nicht so vor die Kamera, vor den Leuten öffentlich zu reden. Also das Ding habe ich ganz oft gehabt. Und dann war ich irgendwann mal in der Gastronomie, tatsächlich in Gießen. Ich darf den Namen auch sagen, der wird mich dann schon anrufen, wenn es ihn stört. Ja, der Schadi von der Pizzawolke in Gießen. Und dann sagt der Schadi zu mir, Ronny, wir können alles miteinander machen, aber ich werde nicht vor die Kamera gehen. Dann habe ich gesagt, du, ich gucke mir das erstmal alles an hier. Und dann gucke ich mir so den Laden an und ich sehe, hallo Schadi, hey Schadi, cooler Typ, cool, dass du da bist und so. Und die ganzen Leute wollen mit ihm interagieren. Also was war meine allererste Idee? Ich habe gesagt, Schadi, du musst vor die Kamera. So, dann hat er sich erst gewehrt. Long story short, dann hat er es gemacht. Und einen Monat später ruft er mich an, hat er so mit seiner Marketing-Kollegin, hat er die ganzen Videos und so aufgesetzt und sagt, Ronny, hier ist deine Kamera, Punkt, Punkt, Punkt. Ich sag den Namen jetzt nicht, aber es ist ein Schimpfwort auf jeden Fall. Also soll ich dir was sagen? Du Penner, das darf ich sagen, hat er zu mir gesagt, ja? Ich so, es funktioniert. Die Leute lieben es. Und der ist jetzt vor der Kamera, könnt ihr selber gucken, guckt Instagram, Pizzawolke. Das ist ein Kameratier im Positiven geworden. Und das habe ich jetzt tatsächlich 4, 5 Mal damals erlebt. dass die Leute so Glaubenssätze haben, ich gehe nicht vor die Kamera, und mittlerweile so ein gutes Instagram machen, so sich zeigen, auch mit den negativen Kommentaren, die da so kommen, umgehen und die das nicht mehr stört. Und das ist halt so eine Power, wenn du ein bisschen NLP kannst, das kannst du halt gut machen mit anderen Leuten. Und mit dir selbst natürlich auch. Ja.
Und das Gute ist, es haben so viele Leute, also man, das ist nicht irgendwie eine Sache, die man alleine hat. Ne? Ich habe mal zwei Beispiele nochmal. Adele beispielsweise als weibliche prominente Person leidet unter furchtbarem Lampenfieber, unfassbare Angst vor Menschen zu treten, zu reden, zu singen, und trotzdem ist sie wahrscheinlich eine der größten Sängerinnen unserer Zeit. Ne? Und Bruce Willis beispielsweise hat auch jahrelang, jahrzehntelang Angst davor gehabt, vor Menschen zu sprechen, weil er stark gestottert hat, und ist jetzt so in meiner Generation ist er wahrscheinlich also der coolsten Dudes vor der Kamera gewesen, jahrzehntelang. Leider jetzt nicht mehr, aber war lange, lange vor der Kamera und hat so eine coole, ruhige Art, wo man nie denken würde, der kann doch nicht unter Redeangst leiden.
Genau, wenn du im deutschen Raum bleibst, Oliver Kahn, brutale Angst vor der Kamera gehabt früher, hat wirklich über Jahre es trainiert, mit Kameratrainings, mit Rhetoriktrainings, mit Sprachtrainings, immer wieder vor die Kamera. Und wenn du dir mal alte Interviews von Oliver Kahn auf YouTube anschaust und sag mal heute, da siehst du so einen massiven Unterschied. Also alles ist veränderbar. Wenn du es verändern möchtest, fragt sich immer, in welchem Zeitraum, wie bereit du bist, die Sachen zu verändern.
Dann lass uns noch mal schnell so einen kleinen Wrap-up machen. Wenn jemand hier zuhört und sagt, Redeangst, ja, verstehe ich, will ich loswerden. Was kann diese Person direkt heute umsetzen? Was sind die ersten Schritte?
Also erstmal mit einer Vertrauensperson drüber sprechen, würde ich sagen. Das ist so das Erste, dass man überhaupt sich mal austauscht. Manchmal kriegt man von außen nochmal eine andere Wahrnehmung auch gespiegelt. Und dann fragt man sich, du siehst es gar nicht so schlimm. Und auf einmal ist das Ding manchmal schon weg. Das kann passieren. Das Zweite ist, wenn du es wirklich merkst, das ist was, was mich bewegt, akzeptier es erstmal. Umso früher du es akzeptierst, dass es jetzt gerade da ist. Ich meine nicht, akzeptier es für immer, sondern akzeptier es, dass es jetzt gerade da ist. Und kümmere dich drum. Das wäre der nächste Schritt. Ziel setzen. Also der nächste Schritt. Ziel setzen. Wie möchte ich mich fühlen, wenn ich rede? Und da wirklich richtig reingehen. Da sind wir schon wieder fast in so einer Visualisierung drin. Ne? Stell ich mir vor, so will ich mich fühlen. Ganz genau. Woran merkst du es? Oh, ich merke auf einmal, ist der Bauch frei. Der Hals zieht sich nicht mehr zu. Ist alles entspannt. Ist alles warm im Bereich hier oben in der Brust und so weiter und so fort. Cool. Ah. Und jetzt ist die Frage, was kann ich machen? Und dann kommt wieder NLP ins Spiel. Da hilft ein Anker, da hilft Visualisierung, da hilft ein Glaubenssatz, sich umzudrehen. Also das allererste, was du machen kannst, ist wieder Bewusstwerdung, mit jemandem vielleicht mal drüber reden und dir tatsächlich, nachdem du es akzeptiert hast, dir ein Ziel zu setzen, wie es sein soll. Und dann machen. Sonst wird es nicht besser.
Das ist bei vielen Dingen so, lieber Ronny. Das waren tolle Gedanken, tolle Einblicke. Und ich hoffe, dass wir die eine oder andere Person irgendwann auf einer Bühne sehen, irgendwann vor ein paar Leuten sehen, und wenn es vielleicht auch nur zu Hause vor der Familie ist, dann haben wir einen kleinen Schritt, hast du einen kleinen Schritt dafür getan, dass die Menschheit ein bisschen offener, ein bisschen lauter wird. Und Ronny, du willst noch was anmerken, bitteschön.
Mir fällt es gerade noch ein, ich habe noch das absolute Veränderungsbeispiel, auch nicht von mir. Wir haben jemanden beim letzten NLP Practitioner, Enoch, darf ich nennen, weiß ich, hat unterschrieben dafür. Aber auf jeden Fall, der hat sich einen Tag vorm NLP Practitioner noch angemeldet, also einen Tag bevor es losging, hat sogar das Bargeld mitgebracht, weil es hat ja nicht mal alles gereicht bis zum Seminarstart, kam dann an und hat gesagt, eins seiner größten Ängste ist es, erst im Immobilienbereich nach draußen zu gehen und vor Leuten zu reden. Ich kann euch nur sagen, der hat noch während des NLP-Practitioners angefangen, mit Freunden zusammen zu suchen, die eine Kamera haben, hat Videos produziert und es läuft gerade jeden Tag auf Instagram eine hochwertige Story und ein hochwertiges Video von ihm. Also das ist brutal, in welchem Tempo der in die Umsetzung reingegangen ist. Ja, Enoch, ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich dich öffentlich positiv darstelle, aber damit kann der Enoch, glaube ich, ganz gut leben. Ja.
Lieber Ronny, wir hoffen, dass weitere diesem Beispiel folgen. Und wenn ihr weitere Fragen habt, wie immer gilt, ihr könnt Ronny natürlich gerne kontaktieren oder schaut gerne mal bei einem Seminar vorbei. Ich glaube, ihr habt schon rausgehört, dass es für alles auch eine NLP-Technik gibt, die helfen kann. Und dafür muss aber erstmal dieser Impuls kommen, okay, ich will mich verändern, ich will mich entwickeln. Und das muss der erste Baustein sein. Und dann gibt es da verschiedene coole Wege. Einer könnte sein, sich mal bei Ronny zu melden. In diesem Sinne sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und lieber Ronny, danke für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Zuhören an alle.